Natürlich haben wir viele Niederlagen einfach bis dahin kassiert. Und dann kommt man eben irgendwann in diesen Abwärtsstrudel rein. Und sowohl als Spieler als auch als Trainer trifft einen da teilweise vielleicht sogar gar nicht mal so eine Schuld. Aber es ist einfach super schwer, dann da wieder rauszukommen, wenn man erstmal drin ist.
Das war Niklas Würzner und dessen MLP Academics haben zumindest ein bisschen angefangen, den Bock umzustoßen und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier zu Big Postgame, präsentiert von Tipico Sportwetten und bei mir an der Seite einer, der auch gerne den Bock umstößt, das ist Robert Häusel. Ich grüße dich.
Starki, grüß dich.
Robert, Ruppi heute nicht mit dabei, ne? Müssen wir gleich zu Beginn sagen.
Ja, Ruppi tourt offenbar durch die USA, wie man so sieht.
Wie er uns auch gesagt hat, ist immer noch mit einem Ohr an der Basketballszene. Von daher können wir euch nachher mit feinen Informationen versorgen um mehrere Trainer in dieser Liga. Aber wie gesagt, aktuell in den USA verweilend und das auch noch an der Westküste. Da wurde es ein bisschen schwierig mit der Zeitverschiebung, dass wir ihn hier mit reingekriegt haben. Deswegen begnügen wir uns heute jeweils mit der schwäbisch-bayerischen Mundart und verzichten heute mal auf die Nordostdeutsche. Okay, Robert, lass uns reinstarten. Wir haben heute einen bunten Strauß an Themen für euch zusammengestellt. Es ist wirklich absolut vielfältig. Wir sprechen natürlich über die BBL, über den Abstiegskampf im Besonderen. Ihr habt den ja schon gehört, Niklas Würzner nachher bei uns im Interview zu hören. Dann gibt's für euch den Rest des Spieltages natürlich inklusive Tipico-Tipp der Woche. Und dann gehen wir ganz speziell weiter. Natürlich alles, was dazugehört zur BBL. Dann aber auch der Damenpokal. Da haben wir die Trainerin der neuen Pokalsiegerinnen und alten Pokalsiegerinnen, Sydney Parsons, bei uns im Interview. Auch das sehr aufschlussreich, weil sie uns auch etwas erzählt über die anstehende Olympia-Auslosung. Wo ja die Frauen und die Männer mit dabei sind von Deutschland. Die findet am Dienstag statt. Wir holen euch ab. Gegen wen geht es höchstwahrscheinlich oder gegen wen kann es überhaupt gehen? Wie sieht das System aus während Olympia? Welchen Platz muss Deutschland belegen, um weiterzukommen? Und ganz zum Schluss sprechen wir noch kurz über ein Trikot-Retirement. Ich glaube, ich habe alles an alles gedacht, oder Robert?
Ich glaube auch. Ja, lass uns einfach mal reinstarten. Wir haben ja uns ein Skript zurechtgelegt, dass uns zumindest einen kleinen roten Faden leiten wird durch diese Sendung. Und ja, du hast ja gesagt, der Bock ist umgestoßen in Heidelberg, zumindest so ein bisschen. Tabellenkeller, spitzt sich die Lage immer mehr zu. Also wir hatten ja zwei direkte Duelle eben im Kampf um den Klassenerhalt und das waren schon richtungsweisende Spiele. Ich will nicht sagen vorentscheidend, dafür ist es noch zu eng, aber da haben sich schon Tendenzen abgezeichnet.
Ganz genau. In einem dieser beiden Spiele hatten wir auch unseren Tipico-Tipp der Woche platziert, und zwar in dem der Heidelberger. Und das war eines von drei Spielen, die mit einem dicken Lauf zu Ende gegangen sind. Zweimal wurde das Spiel noch gedreht, einmal nicht. Das eine Mal, das nicht gedreht wurde, war eben beim MBC gegen die HK Merlins Crailsheim. Die haben, glaube ich, einen 15-0-Lauf noch gestartet, um es dann am Schluss nicht mehr ganz zu schaffen, das Spiel zu drehen. Alle anderen Spiele, die einen Lauf zum Schluss hatten, die wurden noch gedreht. Unter anderem die Partie der Heidelberger gegen Rostock. Was hast du für ein Spiel gesehen, Robert?
Ja, eigentlich ein aberwitziges Spiel. Rostock schon wieder sichere Sieger ausgesehen, waren, glaube ich, plus 12 mit 2 Minuten 50 auf der Uhr und bekommen dann irgendwie nichts mehr so richtig gebacken. Meiner Ansicht nach ein mentales Ding. Das war irgendwie so, es wird immer knapper. Dann kam die Halle in Heidelberg und die verlieren das Ding mit 2 Punkten, 88, 86. Und dadurch stecken sie jetzt wirklich mittendrin im Abstiegskampf. Ich glaube, über Rostocker müssen wir nachher auch nochmal im Detail sprechen. Sie haben ja an ihrem Trainer Christian Held festgehalten, aber vielleicht sollte man erstmal den Fokus auf die MLP Academics Heidelberg legen, die ja dadurch jetzt den zweiten Heimsieg der Saison und auch den zweiten Heimsieg in Serie gefeiert haben und jetzt bis auf einen Platz rangerückt sind ans rettende Ufer.
Und dazu haben wir mit dem Heidelberger Urgestein, mit Niklas Würzner gesprochen und ihn gefragt, ob denn jetzt der Bock umgestoßen ist, was Ingo Freier eigentlich so als neue Geschichten da impliziert hat, warum er in diesem einen Spiel auch nicht mit dabei sein durfte. Und ansonsten auch noch sehr viele weitere Themen, auch was so eine Niederlagenserie eigentlich mit einem Spieler macht. Viel Spaß bei dem Interview mit Niklas Würzner. Niki, habt ihr mit Heidelberg den berühmten Bock jetzt umgestoßen?
Ich denke, wir haben auf jeden Fall den Weg dahin geebnet jetzt mit den letzten zwei Siegen. Ich würde sagen, komplett umgestoßen ist er noch nicht. Dafür geht die Saison noch zu lange und noch sind wir auch weiter noch auf dem Abstiegsplatz. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang in den letzten beiden Spielen.
Ja, vor allem das letzte Spiel jetzt am Wochenende gegen Rostock war ja ein Spiel an Dramatik kaum zu überbieten. Ihr wart, ich glaube, -12 bei weniger als 3 Minuten auf der Uhr. Jetzt so mit ein bisschen Abstand, wie blickst du auf dieses Spiel zurück?
Ja, also war natürlich ein verrücktes Spiel. Klar, am Ende, dass wir da wirklich das Spiel noch gedreht haben in den letzten 3-4 Minuten, haben wahrscheinlich auch nicht mehr so viele gedacht. Ich denke, wir haben eigentlich das ganze Spiel sehr gut Intensität gehabt, aggressiv gespielt, gut verteidigt. Ich muss auch sagen, dass Rostock auch viele schwere Würfe getroffen hat teilweise. Und ja, gerade in der zweiten Halbzeit kamen wir nie so richtig ran, obwohl wir eigentlich gute Momente hatten. Rostock hat dann immer den Gegenschlag gehabt. Von daher, ja, war es am Ende dann einfach eine pure Willensleistung und super stolz gewesen einfach auf die Mannschaft, wie wir das am Ende noch gedreht haben. Und für die Zuschauer war es mit Sicherheit auch ein Spiel, was sie nicht so schnell vergessen werden.
Ja, das glaube ich auch, egal ob in der Halle oder vor dem Fernseher. Ihr musstet bis März auf den ersten Heimsieg überhaupt warten gegen Bonn, der euch da gelungen ist. Bei den Rostockern läuft es gerade auch überhaupt nicht gut. 11 Niederlagen in Serie. Wie beeinflusst einen das als Spieler, solche Serien?
Ja, es beeinflusst einen schon. Also wir wussten natürlich, dass Rostock jetzt gerade keine gute Phase hat und wollten es natürlich auch nutzen, gerade mit dem Sieg auch vorab gegen Bonn. Wollten wir den Rückenwind auch ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, wir sind selber in einer schwierigen Situation. Wir hatten selber viele Niederlagenserien dieses Jahr und es ist immer nicht leicht, da rauszukommen. Manchmal kommt man auch an so einen Punkt, wo man dann als Team schon fast sagen kann, man verlernt so ein bisschen das Gewinnen. Und es ist nicht einfach, da wieder rauszukommen. Und für uns war das, denke ich, mit Sicherheit auch der Sieg gegen Bonn, der da den Anstoß gegeben hat. Und ja, vielleicht war das auch der Grund, warum vielleicht Rostock dann am Ende auch 2-3 Fehler zu viel gemacht hat und das Spiel dann haben kippen lassen.
Mhm. Denkst du, sie hatten Angst vorm Gewinnen? Auf mich wirkte es so, als ich das Spiel geschaut habe, als sie dann so diesen Vorsprung abgegeben haben auf 9, auf 8, auf 7 Punkte. Also am Fernsehen hatte man den Eindruck, oh, die denken jetzt richtig nach. Hattet ihr das auf dem Feld auch?
Ja, natürlich. Also ich denke, das merkt man auch, wie gesagt, wenn man in so einer Negativphase ist und man dann so ein Spiel hat und man merkt dann auch wieder am Ende, oh, das Spiel kippt jetzt gerade wieder zugunsten des Gegners, dann natürlich geht dann auch in den Köpfen viel vor. Man fängt schnell an zu denken, schneller als wenn ich jetzt, sag ich mal, 1-2 Spiele vor das Spiel gewonnen hätte. Und das ist, denke ich, mit Sicherheit so, egal bei welcher Mannschaft, die in so einer Situation ist. Und das, ja, denke ich, hat uns natürlich vielleicht auch ein bisschen die Karten gespielt oder wir konnten es zumindest gut ausnutzen dann.
Wie groß ist der Push, wenn der Trainer gewechselt wird, wenn dann ein neuer Trainer kommt? Ich meine, wir Journalisten predigen das ja die ganze Zeit und sagen dann, oh ja, jetzt sieht man den Effekt und wir müssen natürlich irgendwas interpretieren, was wir sehen. Wir müssen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen. Aus unserer Sicht hat das häufig einen Effekt. Wie ist das als Spieler? Wie fühlt sich das an?
Ja, es hat natürlich sowieso in dem Sinne schon immer einen Effekt, dass einfach Veränderung reinkommt. Ja, wie gesagt, auch jetzt mit Jonas, die letzte Phase war einfach auch halt, natürlich haben wir viele Niederlagen einfach bis dahin kassiert und dann kommt man eben irgendwann in diesen Abwärtsstrudel rein und sowohl als Spieler als auch als Trainer trifft einen da teilweise vielleicht sogar gar nicht mal so eine Schuld, aber es ist einfach super schwer, dann da wieder rauszukommen, wenn man erstmal drin ist. Und das bringt natürlich dann immer so ein neuer Trainer, bringt das natürlich nochmal mehr mit als ein neuer Spieler, weil er natürlich nochmal einen deutlich größeren Einfluss hat auf eine Mannschaft, bringt einfach diese Veränderung etwas mit. Ob das dann immer besser oder schlechter ist, ist glaube ich, immer auch erstmal dahingestellt. Aber es bringt eben Veränderung und meistens ja, natürlich versucht man dann diese Veränderungen zum Positiven zu sehen.
Ja, in dem Zusammenhang auch die Frage, das Profibusiness ist ja relativ hart. Man hat jetzt nicht, wie sich das viele vorstellen, irgendwie da 11 Freunde um sich rum und ist mit jedem Best Friends. Aber ich glaube, euer Trainer hatte schon eine besondere Bindung, also Isalo jetzt, zum Standort, zu euch als Team. Auch fühlt man da auch sich so ein bisschen... also ist man traurig für den Trainer, dass er raus ist? Gibt es da auch so ein paar Gedanken an den Coach oder ist das knallhartes Business und sagt, okay, dann muss es halt der Nächste retten und let's go?
Ja, ich denke, das ist auch von Spieler oder von, ich sag mal, Verhältnis zu Verhältnis unterschiedlich. Es gibt natürlich auch immer gewisse Spieler, die verstehen sich mit einem Trainer deutlich besser, der andere Spieler versteht sich wieder mit dem anderen Trainer besser. Von daher ist natürlich für Leute, die sich mit dem Trainer, der dann gehen muss, besser versteht, natürlich auch teilweise traurig. Irgendwo ist es dann natürlich das Business. Es ist klar, irgendwann muss der Verein reagieren. Bei uns war das dann eben der Zeitpunkt nach dem Chemnitz-Spiel. So ist es da manchmal im Sport. Wie gesagt, vorher wurden ja auch Spieler getauscht. Also man probiert ja immer erstmal kleinere Stellschrauben zu wechseln und irgendwann, wenn es natürlich dann trotzdem nicht besser wird, trifft es natürlich auch den Trainer. Hm.
Du hast angesprochen, Spieler wurden getauscht. Ich glaube, ihr seid das einzige BBL-Team, das mittlerweile den dritten Starting Point Guard hat. Wie schwierig ist das als Mannschaft, sich immer wieder auf diese neuen Spielertypen einzustellen, die ja doch sehr dominant auch am Ball sind?
Ja, das kommt auch natürlich immer mit auf den Spieler drauf an. Die Position Point Guard oder Spielmacher ist natürlich im Basketball ganz klar die wichtigste Position und ich denke, das war auch bei uns ein großes Problem bisher, dass wir da vielleicht nicht die ein oder zwei Spieler hatten mit Mike McGurl oder Josh Gray, die dann eben optimal in das jeweilige System reingepasst haben und dem Team eben genau das geben konnten, was es brauchte, sondern das war leider nicht der Fall. Und sowas kann natürlich auch einen großen Anteil daran haben, das ist ganz klar. Ich denke, jetzt mit Justin Jaworski haben wir einen Spieler gefunden, der natürlich vor allem auch eine gewisse Scoring-Mentalität mitbringt, der natürlich auch eigentlich eher auf der Position Shooting Guard sich zu Hause fühlt, aber bei dem er natürlich auch die Erfahrung sieht, die er in seinem, ja, ich würde mal sagen, noch jungen Alter auch mitbringt. Die letzten zwei Spiele hat es jetzt super geklappt. Gegen Göttingen, denke ich, war es auch schon ein knappes Spiel, was wir, denke ich, hätten gewinnen müssen. Von daher scheint es bis jetzt hoffentlich zumindest der richtige Transfer dann diesmal gewesen zu sein.
Ich kann mich noch an den Saisonanfang erinnern. Da hattet ihr aberwitzige Dreierversuche, also in der schieren Anzahl. Wie ist das als Spieler? Man hat ja, glaube ich, auch so ein Gefühl dafür, dass man sagt, manchmal ist es ein bisschen zu wild oder sowas. Ihr hattet, glaube ich, irgendwie 7 Dreier mehr genommen als das zweitmeiste Team, was Ludwigsburg war, die ja auch aus allen Rohren feuern. Guckt ihr da auch in die Statistik rein und denkt euch manchmal so, oh, okay, vielleicht müssen wir da ein bisschen was schrauben? Oder war das einfach die Vorgabe, gib ihm, haus von draußen drauf, so viel es geht und dann schauen wir mal, was wird?
Ja, also natürlich schaut man sich an und natürlich, wenn man dann auch ein bisschen so die Zahlen liest, dann erschreckt man sich auch manchmal.
Okay, das ist gut zu wissen, dass es euch Spielern auch so geht.
Ja, also manchmal nimmt man das auch im Spiel gar nicht so extrem wahr, dass es dann wirklich so viel mehr war. Natürlich nach einigen Spielen haben wir natürlich schon auch gemerkt, dass wir da deutlich mehr von außen, von der Drei-Punkte-Linie draufwerfen als jetzt der Gegner. Es ist natürlich auch irgendwo immer dem System geschuldet. Natürlich sollte man die Dinge auch treffen und es sollen natürlich trotzdem, ich sag mal, zumindest freie Würfe sein. Große Problem war natürlich auch, dass wir halt auch einfach keine guten Wurfquoten hatten. Das muss man natürlich dazu sagen. Und ja, wie gesagt, es kommt immer auf das System vom Trainer drauf an. Ob es dann klappt am Ende oder nicht, das sieht man dann auf dem Feld. Leider hat es eben dieses Jahr bisher oder zumindest am Anfang nicht ganz so gut geklappt.
Jetzt habt ihr mit Ingo Freier wieder einen Coach, der eigentlich viel Wert auf den Dreier legt, habt aber zeitgleich mit der Nachverpflichtung von Elijah Childs jetzt ein richtig starkes Big-Man-Duo zusammen mit Isaiah Whaley. Ist diese Balance jetzt vielleicht auch ein Schlüssel zu dem deutlich verbesserten sportlichen Erfolg in den letzten Wochen?
Ich denke schon, ja. Also wir sind unterm Korb auf jeden Fall präsenter gewesen. Ich denke, da waren wir auch im bisherigen Verlauf der Saison etwas schwach, auch was die Rebounds angeht. Und da haben wir jetzt mit Elijah Childs auf jeden Fall einen super wichtigen Spieler, einen extrem guten, hochqualitativen Spieler bekommen, der auch eine gewisse Athletik mitbringt. Und ja, ich würde sagen, dass dieses Verhältnis von Dreiern und Inside-Spiel, denke ich, der Schlüssel sein könnte. Klar, Ingo ist auch ein Trainer, der auch das schnelle Spiel mag, der auch mag, wenn Spieler mit Überzeugung die Dreier nehmen. Aber gleichzeitig muss man halt eben auch Inside die Präsenz haben oder zeigen. Und ich denke, da haben wir jetzt aktuell, zumindest die letzten 2-3 Spiele, auch mit Elijah Childs natürlich ein gutes Mittelmaß gefunden.
Ingo Freier stand ja, bevor er schon zu euch gekommen ist, eben für das hohe Dreiervolumen, für das schnelle Spiel vor allem. Jetzt ist er zu euch gekommen und ich dachte im ersten Moment so, boah, ich sehe jetzt gar nicht so die große Veränderung. Also es ist kein neuer Trainertyp auf eine Mannschaft, er dreht die Mannschaft nicht auf links im Spielsystem. Jetzt aber so peu à peu, gerade auch mit der Verpflichtung von Childs, finde ich, sieht man schon auch Veränderungen, gerade in der Defensiven. Was hat er euch konkret gebracht, wo du sagst, das hat er geändert zum Vorgänger und das funktioniert jetzt besser?
Ja, also es stimmt auf jeden Fall. Die Spielweise ist, denke ich, ähnlich, was auch die Aggressivität von außen angeht. Gut, im ersten Spiel gegen Braunschweig hat's ja dann auch nicht geklappt. Danach, denke ich, hatten wir auch wieder eine kleine Tiefphase, wo wir dann doch gemerkt haben, okay, wir müssen vielleicht wirklich nochmal ein paar Sachen anpassen. Dann kam ja eben auch Elijah dazu zu uns, der uns schon mal viel mitgegeben hat. Und ich denke, das ist dann auch so ein Prozess, also auch der Trainer, ob er jetzt neu in der Saison ist oder von Anfang an, lernt ja auch während der Saison dazu, während den Spielen dazu, sieht, welche Spieler welche Fähigkeiten haben. Ich sag mal, gerade als neuer Trainer ist es auch nie leicht, weil man ja schon, die Mannschaft ist ja quasi schon gesetzt und man kann die Spieler in Anführungsstrichen nicht nach seinen Wünschen mehr aussuchen. Und ich denke, das ist eben so ein Prozess, den auch ein Trainer durchgeht. Ja, ich denke, die letzten Spiele vor der Pause haben wir da, denke ich, gesehen, wo teilweise unsere Schwächen liegen, haben versucht, das jetzt über die Pause, über die Länderspielpause anzupassen. Und ich denke, das ist die letzten 2-3 Spiele eigentlich ganz gut gelungen.
Mhm. Ein Trainer ist ja auch immer dazu da, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch harte Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung, die viele Außenstehende überrascht hat, war, dass er dich einmal aus dem Kader genommen hat. Weil ich gedacht habe, oho, was ist da los? Kannst du vielleicht aufklären, was hinter der Sache gesteckt hat?
Ja, wurde natürlich viel diskutiert. Klar, es ist natürlich eine harte Entscheidung gewesen. Es gab keinen Vorfall zwischen uns oder eine Auseinandersetzung oder irgendwas. Es wird ja dann auch immer viel spekuliert, weder mit dem Trainer oder den Mitspielern. Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Der Trainer hatte seine Gründe genannt, hatte mir das 2 Tage vorm Spiel mitgeteilt und hat gesagt, dass ich eben gegen Göttingen nicht im Kader stehen werde und nicht zum Spiel mitfahren werde. Ja, ob man die Gründe dann immer versteht oder nicht, das ist dann immer, denke ich, Ansichtssache. Wir haben uns nach dem Spiel dann nochmal getroffen. Haben die Dinge nochmal angesprochen und haben darüber gesprochen, wie wir die Saison zu Ende bringen wollen. Ich denke, wir sind da beide der gleichen Meinung, dass das Einzige, was zählt, ist der Klassenerhalt und dass wir uns einfach professionell verhalten müssen und versuchen einfach auch den besten Umgang zwischen uns beiden zu finden. Ich als Spieler muss versuchen, dem Trainer genau das zu geben, was er eben von mir persönlich als Spieler möchte. Und so, denke ich, hat das jetzt die letzten 2 Spiele zumindest gut geklappt und hoffe natürlich auch, dass es bis zum Ende der Saison gut klappt und dann, ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was zählt, ist der Klassenerhalt.
Mhm. Dafür könnt ihr auch weiterhin die Fanbase brauchen, die ihr da in Heidelberg habt. Es ist ja Wahnsinn, ne? Ihr spielt bis in den März rein ohne einen einzigen Heimsieg und habt trotzdem bei den Heimspielen oft weit über 4.000 Zuschauer in der Halle. Die SAP-Arena ist jetzt bald Thema gegen den FC Bayern Basketball, die auch sicher wieder ziemlich voll oder komplett voll werden wird. Das ist ja also für mich total, total krass. An anderen Standorten sieht man dann, dass die Zuschauerzahlen deutlich rückläufig sind. Bei euch bleiben sie einfach stabil, egal ob da sportlicher Erfolg da ist oder nicht. Kannst du das erklären? Ist das zu erklären irgendwie, dass ihr in Heidelberg einen Basketball-Hype ausgelöst habt, seitdem ihr in der BBL zurück seid? Die neue Halle, ihr als Mannschaft, du als Identifikationsperson, woran liegt's?
Ja, also vollkommen richtig. Also wirklich, was die Fans haben uns auf jeden Fall das ganze Jahr überhaupt nicht im Stich gelassen, haben uns das ganze Jahr so gut versucht zu pushen, obwohl es wirklich ein langer, langer Weg war, bis wir jetzt eben diesen endlich den ersten Heimsieg holen konnten. Ich denke, wir haben letztes Jahr eine super Saison gespielt, gerade hinten raus haben wir, denke ich, nochmal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und konnten da, denke ich, auch nochmal den Hype deutlich vergrößern als zum ersten Jahr in der ersten Liga. Es gewinnt natürlich auch immer mehr an Bekanntheit hier in der Stadt, aber auch in der ganzen Region. Immer mehr Leute interessieren sich dafür. Ja, wir versuchen natürlich als Spieler, auch wenn man ein Spiel verliert, zumindest den Einsatz zu bringen, auf dem Spielfeld zu zeigen, dass wir alles geben. Und ich denke, das ist immer die Hauptsache, die Fans, denke ich, auch sehen wollen. Und ich denke, die Fans haben auch gesehen, dass wir kämpfen und dass wir diesen Heimsieg eben verdient haben. Dass es jetzt so lange dauert, bis zum März, ist natürlich nicht optimal. Aber ja, ohne die Fans hätten wir es mit Sicherheit auch nicht geschafft. Und da geht natürlich auch ein riesiges Dankeschön raus. Und ich bin mir sicher, dass die Unterstützung auch bis zum Ende der Saison so toll bleiben wird.
Die werdet ihr brauchen, weil vor allem das nächste Heimspiel ist ja schon wieder ein absolutes Schlüsselspiel gegen den aktuell Tabellenletzten aus Crailsheim. Ist ein guter Punkt, so eine kleine Serie zu starten, oder?
Auf jeden Fall. Also das nächste Heimspiel gegen Crailsheim wird super wichtig. Ist wieder so ein bekanntes Vier-Punkte-Spiel. Diese Woche jetzt erstmal in Oldenburg haben wir ein sehr, sehr schweres Spiel vor der Brust. Wir hoffen natürlich, dass wir den Lauf der letzten zwei Spiele da ein bisschen mitnehmen können. Aber ganz klar, es ist Oldenburg in der Favoritenrolle. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Nichtsdestotrotz, für uns zählt jedes Spiel, das wissen wir. Und wir werden auch da wieder alles reinhauen. Und dann natürlich nächste Woche zu Hause gegen Crailsheim. Geht's um sehr, sehr viel. Und dafür wollen wir bereit sein und hoffen natürlich, da eine kleine Heimserie zu starten oder beziehungsweise die Serie aufrechtzuerhalten jetzt mit zwei Spielen.
Wie gehst du da als Spieler persönlich ran in solche ganz wichtigen Spiele? Gehst du besonders früh schlafen? Versuchst du nichts zu verändern an deinem Tagesablauf? Versuchst du dich irgendwie nochmal zu fokussieren? Wie machst du das als Spieler?
Ich versuche eigentlich gar nichts zu verändern. Also ich versuche da genauso wie in jedes andere Spiel auch einzugehen. Ich denke, wenn man sich zu viel Gedanken drüber macht oder sich auf irgendeine Art und Weise besonders darauf vorbereiten will, dann kommt man vielleicht auch ein bisschen aus seinem Rhythmus raus, den man sonst immer hat. Von daher versuche ich da einfach ganz locker reinzugehen, wie in jedes andere Spiel auch. Und sobald das Spiel losgeht und man auf dem Feld steht, muss man einfach alles geben. Und ich denke, solange man alles gibt und sich da nichts vorwerfen kann, wird man das Ergebnis dann einfach akzeptieren müssen, ob man am Ende der Sieger ist oder der Verlierer. Aber wir hoffen natürlich, dass wir das Spiel für uns entscheiden können.
Hab jetzt noch 10 Spiele zu gehen, ist fast eine Drittel der Saison. Die Lage war prekär, jetzt seid ihr schon zumindest auf Rang 17 vorgerückt. Was macht dich optimistisch, dass ihr am Schluss die Klasse halten werdet?
Ja, ich denke jetzt einfach unsere aktuelle Form. Es hat sich einfach deutlich gebessert seit der Länderspielpause. Ich denke, es hat uns gut getan. Wie gesagt, auch mit einem neuen Spieler wie Justin oder auch zuvor mit Elijah, die bringen uns wirklich jetzt nochmal oder geben uns jetzt wirklich nochmal viel, was das Team braucht für diesen Saisonendspurt. Es sind noch 10 Spiele, es sind auch sehr, sehr viel. Also die Saison ist wirklich noch lang. Man hatte ja teilweise schon so das Gefühl, dass es vielleicht nur noch so 3, 4, 5 Spiele sind, aber es sind eben tatsächlich noch 10 Spiele, von daher, es kann auch noch viel passieren. Für uns war der Sieg gegen Rostock natürlich auch dahingehend wichtig, dass wir Rostock jetzt auch mit in den Abstiegskampf komplett mit reingeholt haben. Und wir haben noch die direkten Duelle gegen Crailsheim, gegen Tübingen, haben auch noch andere schwere Spiele. Von daher, wir müssen jetzt einfach die nächsten 10 Spiele, wie bisher auch, einfach unser Herz auf dem Feld lassen und alles dafür tun, diesen Klassenerhalt zu schaffen.
Dafür drücken wir die Daumen. In rund 2 Monaten sind wir auf jeden Fall schlauer, ob es geklappt hat oder nicht. Ja. Danke dir auf jeden Fall.
Kein Problem, sehr gerne. Danke euch für die Einladung.
So viel mal zu Heidelberg und den Rostockern, wobei wir auf die Rostocker noch kurz eingehen wollen. Robert, wir haben es schon vorhin angesprochen, Christian Held. Es wurde zumindest öffentlich gemunkelt, dass das ein Do-or-Die-Spiel für den Coach sein könnte, gewinnen oder fliegen. Es gab nach diesem Spiel, so hören wir, eine lange Sitzung bei den Rostockern, in der teilweise auch Christian Held mit dabei war, in der herausgefunden werden sollte, ob es mit Christian Held noch weitergeht als Coach an der Seitenlinie. ja oder nein. Man hat sich da auch schon Gedanken gemacht zu anderen Kandidaten. Allerdings ging es da immer drum, auch eine Langfristigkeit mit einem Kandidaten zu verbinden. Sollte der denn jetzt kommen, also dass er direkt helfen kann und sich aber langfristig an den Verein bindet, inklusive möglichem Abstieg in die Pro A. So ein Kandidat ist natürlich nicht einfach zu finden, wurde auf die Schnelle auch nicht schnell gefunden. Und das ist dann ein Grund gewesen, ich betone, ein Grund von vielen, Christian Held weiterhin als Coach zu behalten. Was sagst du dazu?
Gute Entscheidung. Mir gefällt diese Entscheidung. Nicht sofort diesen viel zitierten Reset-Knopf zu drücken oder jetzt eine Kurzschlusshandlung zu machen. Ja, die Niederlagenserie ist extrem lang. Es sind mittlerweile 11 Pleiten in Folge. Ja, es steht Tabellenplatz 15 zu Buche. 6 Siege, 17 Niederlagen. Es spricht wenig für Christian Held, was die Ergebnisse angeht. Andererseits, wenn man sich die Ergebnisse der Rostock Seawolves anschaut, das ist jetzt ja nicht so, als würden die die Spiele verlieren und jedes Mal abgeschossen werden. Da steht jetzt ein minus 2 gegen Heidelberg, wo sie plus 12 sind, kurz vor Schluss. Da steht ein minus 1 gegen Alba Berlin, wo sie wirklich dusseligst in der Crunch-Time Ballverluste haben, Fouls begehen, wirklich ein Spiel, das du nicht verlieren sollst, schrägstrich musst, schrägstrich darfst. Da steht ein minus 4 gegen den Centanix MBC. Ich glaube wirklich, dass die Rostocker aktuell als Mannschaft ein Problem im mentalen Bereich haben. Sie brauchen einfach irgendwie dieses Erfolgserlebnis. Das ist ein Erfolgserlebnis, was Heidelberg sich erarbeitet hat gegen Bonn. Das ist ein ganz ähnlicher Fall gewesen. Riesige Heimpleitenserie, dann das ganze Spiel gegen Bonn gut gespielt. Kurz vor Schluss gleicht Bonn aus und jeder dachte, oh Gott, nicht schon wieder. Und sie haben es irgendwie geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Zack, folgt der zweite Heimsieg jetzt gegen Rostock. Und ich glaube, so ein Erlebnis brauchen die Rostocker jetzt auch. Ein Spiel irgendwie dreckig, unverdient, wie auch immer zu gewinnen, um dann einfach wieder in ein anderes Fahrwasser zu kommen. Die Mannschaft hat Qualität. Derek Olsen an voran ist ein sehr, sehr guter Einzelspieler. Auch der Point Guard, den sie haben, Lester Medford, macht seine Sache vollkommen in Ordnung, finde ich, aber er hat irgendwie wirklich die Sch an den Händen. Es läuft ihm in der Crunch-Time einfach nicht. Es passieren Fehler, es passieren unglückliche Dinge und das tut einfach maximal weh für die Seawolves. Aber ich glaube jetzt durch dieses Vertrauen auch in Christian Held, ist das ein Zeichen, dass sie an die Mannschaft senden, dass sie nach außen senden, dass sie zusammenbleiben als Team und sie haben die Qualität in jedem Fall, um diese Liga zu halten.
Ja, bin ich bei dir. Qualitativ ist diese Mannschaft zumindest mal nicht unbedingt im Abstiegskampf zu verordnen. Ich glaube, wir hatten sie vor der Saison auch relativ weiter oben da in unserem Power-Ranking für die ersten Spieltage. Galt das auch, hat das auch gezogen. Allerdings dann später nicht mehr, gerade in den letzten Spielen. Es ist natürlich immer die Frage, wir haben das gerade mit Niki Würzen auch schon besprochen, was bewirkt so ein Trainerwechsel? Und da ist einfach diese Luftveränderung oder diese Veränderung der Herangehensweise, dieses neue Punkte setzen, neue Aufmerksamkeiten auch setzen in der Arbeit mit den Spielern, Gewohnheiten zu verändern, die sich eingeschlichen haben in den letzten Monaten. Von daher hätte es bestimmt auch Dinge gegeben, die für einen Trainerwechsel gesprochen hätten. Allerdings bin ich absolut bei dir, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Kontinuität im sportlichen Bereich immer über den kurzfristigen Entwicklungen stehen sollte. Natürlich musst du irgendwann reagieren. Natürlich musst du irgendwann dann auch die großen Entscheidungen treffen. Aber ich finde, an sehr vielen Standorten ist zu beobachten, dort, wo Kontinuität ist, personeller Natur, das ist natürlich die Optimalversion, die aber natürlich auch entsprechend Ressourcen, in dem Fall Geld kostet, aber natürlich auch eine sportliche Idee als sportliche Kontinuität zu sehen. Wir wollen den oder den Stil spielen. Die Teams in der BBL sind die, die weiter oben stehen. Das ist Chemnitz, das ist Bayern, das ist Alba Berlin, das ist Bonn, das ist Ludwigsburg. Aus meiner Sicht in dieser Saison, die man in diese Kategorie mit reinzählen kann. Das ist Ulm, das ist jetzt auch Würzburg, auch wenn die ihren Spielstil geändert haben. Personelle Geschichten sind da die Sache der Kontinuität und entsprechend bin ich mit der mit dem Festhalten an Christian Held sehr einverstanden, hätte es, glaube ich, aus Rostocker Sicht ganz genauso gemacht. Und wenn du dem Team damit das Zeichen gibst, wir gehen, auch wenn es sein muss, mit diesem Coach in die zweite Liga, ihr Spieler seid jetzt in der Verantwortung, das Ding wieder umzudrehen. Ich glaube, das ist genau das richtige Zeichen und entsprechend bin ich bei dir, dass Christian Held weiterhin Coach in Rostock ist eine sehr gute Sache.
Ja, er hat das Team ja in der vergangenen Saison mit 16 Siegen auf Platz 9 geführt, direkt einen internationalen Wettbewerb, sie haben FIBA Europe Cup gespielt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und auch in dieser Saison sind sie wirklich solide gestartet. Jetzt sind sie gerade in der Abwärtsspirale, wie sie Niki Würzner auch beschrieben hat, in Heidelberg. Sie müssen da jetzt einfach ausbrechen, aber sie haben die Qualität dazu. Ich glaube nicht, dass das Problem in Rostock aktuell am Trainer liegt.
Ja, aber auch schwieriger Fakt, glaube ich, das Ganze zu ändern, der Mannschaft diese Angst zu nehmen. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher an einer defensiven Rotation oder an, keine Ahnung, an der Dreierquote zu arbeiten, als an mentalen Geschichten, wie du eine Mannschaft dort wieder rausholen kannst, wo sie sich ja selbst irgendwie so reingespielt hat. Du hast es schon angesprochen, die vielen knappen Niederlagen, die sie da hatten. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe und an der wird Christian Held höchstwahrscheinlich wachsen. Man kann natürlich jetzt auch immer aus der jetzigen Perspektive sagen, war es vielleicht zu früh für die Rostocker, international zu spielen? Als Organisation haben sie da die Breite der Mannschaft dafür gehabt? Haben die Spieler noch die nötige Ernsthaftigkeit nach dem Ausscheiden im internationalen Wettbewerb gehabt? Ist Christian Held mit seiner Tätigkeit als U18-Nationaltrainer im letzten Sommer der Fokus verloren gegangen für seine eigene Mannschaft? Würde ich bei allem Nein sagen, selbst wenn es gerade aktuell nicht so läuft. Es sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen und entsprechend sind diese Faktoren auch umzukehren und damit Rostock mit der großen Möglichkeit auch in der Liga zu bleiben. Aber wie es Niki Würzner auch schon gesagt hat, sie haben sie jetzt mit reingezogen in den Abstiegskampf. Damit müssen sie sich jetzt auseinandersetzen und es sind zwei Spots frei, die da den Weg in die Pro A versprechen. Lass uns da gleich zum nächsten Thema kommen, denn es gibt einen großen Verlierer dieses Spieltags, Robert.
Ja, ohne Wenn und Aber sind das die Hackro Merlins Crailsheim. Denn die haben ihr Spiel verloren gegen den Syntechniks MBC. Du hast es vorher gesagt, trotz couragierter Aufholjagd, aber sie lagen halt auch schon mit fast 30 Punkten zurück. Dieses 98-93 klingt jetzt knapper, als es war. Also das war für den MBC eigentlich komplett ungefährdet. MBC hat einfach 12 Minuten vor Spielende das Spielen eingestellt. Sonst wäre das eine ganz deutliche Sache gewesen. Und in Kombination eben mit diesem Heidelberger Sieg verschärft sich die Lage in Crailsheim ungemein, denn sie stehen jetzt mit 4 Siegen auf dem alleinigen letzten Tabellenplatz. Haben jetzt schon einen Siegrückstand auf Heidelberg, haben 2 Rückstand auf Tübingen und auf Rostock. Ja, und jetzt demnächst steht das Duell mit Heidelberg an. Da geht's wirklich fast schon um alles für die Merlins, um da auch den Bock vielleicht umstoßen zu können.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das Hinspiel extrem knapp zwischen Crailsheim und Heidelberg. Das hatten die Heidelberger, glaube ich, im letzten Viertel irgendwie nochmal auf ihre Seite gedreht. Also da könnte Crailsheim dann auch ein Big Point gelingen, also das auch als Chance zu sehen. Wenn sie denn das Spiel gewinnen und den direkten Vergleich, dann haben sie ebenfalls 5 Siege, hätten den direkten Vergleich und gegen die Tigers Tübingen haben sie den direkten Vergleich, gegen Rostock spielen sie noch. Also es ist für alle irgendwie da unten alles drin, es ist eine ungemein spannende Ausgangsposition, die wir da im Keller und um die Abstiegsplätze haben. Ich denke, zwischen den 4 Mannschaften, jetzt 4, wir können das erweitern, Rostock, Tübingen, Heidelberg und Crailsheim werden 2 allerhöchstwahrscheinlich absteigen, oder?
Ja, ich würde auch sagen, dass der MBC und die BG Göttingen noch nicht ganz raus sind aus der Nummer, aber sie haben natürlich mit 8 respektive 7 Siegen deutlich die besten Karten. Also ich denke, dass in dieser Saison 9 Siege auf jeden Fall reichen werden, um die Klasse zu halten. Vielleicht sogar 8, wenn du die passenden Vergleiche auf deiner Seite hast. Und da sind eben die Göttinger und der MBC schon richtig nah dran, beziehungsweise haben die 8 Siege schon erreicht. Und es sind ja noch 10 Spiele zu gehen. Also ich denke, dass diese beiden Teams sich da unten noch wirklich rausholen können oder ein bisschen mehr Luft verschaffen können. Und ich würde mitgehen, diese 4 Teams, Rostock, Tübingen, Heidelberg, Crailsheim. Ja, da werden die 2 Absteiger aus diesem Quartett stammen.
So, und dann kommt jetzt für euch
der Tipico-Tipp der Woche.
Tipico-Tipp der Woche, dieses Mal schon etwas früher, Robert, weil wir einen Tipp zuletzt hatten, den wir gewonnen haben, der auch mit dem Abstieg zu tun hatte.
Ja, denn wir hatten ja auf dieses durchaus spannende Kellerduell zwischen Heidelberg und Rostock getippt, nämlich auf einen Heimsieg der Heidelberger. Ja, wir haben lange gezittert, aber unser Tipp ist dann doch aufgegangen. Die Heidelberger haben gewonnen, weshalb unser aktueller Kontostand 78 Euro beträgt. Und für das kommende Spiel haben wir uns, oder für den kommenden Spieltag vielmehr, haben wir uns ein Spiel diesmal nicht aus dem Keller, sondern aus der Tabellenspitze rausgesucht, Stacki. Das Duell zwischen den Niners Chemnitz und Alba Berlin vom Sonntagnachmittag. Nimm uns mit, was tippen wir?
Bitte?
Nimm uns mit, was tippen wir?
Wir tippen auf einen Heimsieg der Chemnitzer und setzen 10 Euro auf diese. Die Berliner kommen aus einer Doppelwoche Euroleague. Die Chemnitzer haben unter der Woche spielfrei im FIBA Europe Cup. Da geht es erst übernächste Woche weiter. Wir können also mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, um sich dann voll auf Alba zu fokussieren. Berlin spielt in Madrid und in Istanbul gegen Efes. Das ist dann doch nochmal eine tougherer Roadtrip da unter der Woche auch. Und entsprechend setzen wir 10 Euro auf Chemnitz.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Das ist es dann auch gewesen mit unserer kurzen Werbung, die damit auch endet. Und damit gehen wir über in den Two-Minute-Drill. Robert, leg los. Ludwigsburg gegen Braunschweig.
Ja, wichtiger Sieg für die MHP Riesen Ludwigsburg am Freitagabend gegen Braunschweig. Ludwigsburg rutscht damit weiter in Richtung Playoff, nämlich Playoff Platz 6, wo sie aktuell stehen mit 15 Siegen und 9 Niederlagen. Gewinnen mal wieder angeführt von ihren starken Guards. Keine Frage. Also Dejour Bouie 27, Javon Graves 19, Silas Melson 12 Punkte. Die drei sind der Dreh- und Angelpunkt in der Ludwigsburger Offensive und die haben auch den Unterschied gemacht gegen Basketball-Löwen Braunschweig, bei denen Chilson Bango zwar ein Double-Double auflegt, aber unterm Strich nicht genug Gegenwehr leisten kann. Die Löwen aktuell noch auf der 10, auf dem letzten Play-In-Platz, aber da kommt mittlerweile in Person von Oldenburg und Bamberg richtig Druck von hinten.
Nächste Partie war dann Alba gegen Tübingen. Es war zum Schluss hin dann das erwartet deutliche Duell. Tübingen kam ja mit diesem Sieg im Rücken gegen den MBC rein in diese Begegnung und hatten auch richtig Feuer im ersten Viertel. Das haben sie gewonnen mit 24 zu 21. Man muss aber auch sagen, bei Alba hat da schon die zweite Garde sehr viele Minuten gesehen und dann kam Alba ins Rollen, 35 zu 10. Das zweite Viertel gewonnen, 26 zu 16. Das dritte Viertel gewonnen, so rum. Und damit war dann das Ding auch klar von Beginn an. Malte Delo als Topscorer in 20 Minuten mit 17 Punkten, 4 Rebounds. Hermansson ebenfalls mit 17 Punkten. Ansonsten gleich 6 Akteure, die zweistellig gescored haben. Kein Spieler, der über 23 Minuten und 40 Sekunden gehen musste. Das war Jonas Matisek mit der höchsten Spielzeit. Und Tübingen weiterhin ohne Javon Jackson. Und das hat man natürlich dann auch am offensiven Ende gemerkt. Einzig Matteo Seric dort in den Double Figures unterwegs, der mal wieder mit einer richtig guten Begegnung 71% aus dem Feld geworfen, 2 Rebounds zu seinen 16 Punkten, aber alles in allem dann die dicke Niederlage für die Tübinger gegen Alba.
Jo, dann haben wir die Bayern, die sich in Göttingen ganz schön mühen mussten, ohne Serge Ibaka, ohne Wladimir Lucic, ohne den angeschlagenen Andi Obst, waren sie nach Niedersachsen gereist und ja, lagen zur Halbzeit mit insgesamt 14 Punkten zurück, haben dann ihre Rotation ein bisschen umgestellt. Ivan Katschenkov, der Youngster, und Danko Brankovic, die in der ersten Halbzeit noch gespielt haben, spielten in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Dafür rückte Nick Weiler-Babb ins Aufgebot, der die ersten 20 Minuten sitzend verbracht hatte und läutete so ein bisschen mit seiner defensiven Intensität die Wende im Spiel ein. Die Bayern dann dominant im Rebound vor allem, haben nur noch 25 Punkte zugelassen und drehen dann das Ding unterm Strich verdient zu einem 77-71 Auswärtserfolg. Und sie bleiben mit den Niners Chemnitz an der Tabellenspitze.
Ja, und wenn Stabilität in dieser Saison einen Namen hat, dann trägt sie den von den Würzburg Baskets. Die haben gegen die Veolia Towers mit 96 zu 76 gewonnen, haben damit einmal mehr untermauert, wie stark sie und vor allem wie stabil sie in dieser Saison sind, haben ein ganz ordentliches erstes Viertel gespielt, die erste Halbzeit insgesamt ganz gut gewesen. Aber im letzten Viertel, da haben sie dann alles klar gemacht. Mit 31-19 gewinnen sie dieses, ziehen da also am Schluss nochmal richtig weg und gewinnen dann am Schluss auch sehr deutlich gegen Hamburg. Otis Livingston mal wieder, muss man sagen, mit einem Sahnespiel, 30 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, Field-Goal-Quote von fast 67% aus dem Feld bei 15 Versuchen, 10 von 15 macht das dann in Zahlen, der führt also seine Mannschaft da mal wieder mit Scoring an, aber natürlich auch mit ja Assists und mit Führungsqualitäten. Dann haben wir Javon Best, den wir rausheben müssen, der mal wieder fast 35 Minuten geht, ist sowieso der Spieler, der die meisten Minuten überhaupt im Schnitt geht in dieser Liga. Der hat einen Plus-Minus-Wert von plus 26, also auf jeden Fall mitentscheidend eher in dieser Begegnung. Bei den Hamburgern war VJ King, der hatte zuletzt in Braunschweig schon ein brutal gutes Spiel, eher auch in diesem Spiel wieder mit einem richtig guten Tag viel Verantwortung übernommen. Bree Ivy mit seinem besten Spiel bisher für die Hamburger und auch Oleg Jewa in den zweistelligen Bereichen unterwegs. Der einzige Hamburger mit einem Plus-Minus-Wert, der positiv ist. Ansonsten, wie gesagt, Würzburg einfach nur souverän, etabliert sich dort ganz oben in der Tabelle, untermauert Platz 4 mit eher Tendenz zu Platz 3 als Tendenz zu Platz 5.
Ja, ganz viele Attribute, die du gerade genannt hast, Stacki, kann ich auch aufgreifen. Untermauern ihre Position an der Tabellenspitze souverän Niners Chemnitz. Sie gewinnen auch in Bamberg 106-84. Somit die erste Niederlage für Arne Woltmann als Trainer der Bamberg Baskets. Und im Endeffekt eigentlich von der ersten Minute an Chemnitz die bessere Mannschaft. Bamberg mit viel Schwung rausgekommen, daher vielleicht von der ersten Minute nicht ganz korrekt, aber so von der dritten, vierten Minute an hat Chemnitz das Ruder übernommen, haben mit unglaublicher Physis gespielt, so wie sie sich die ganze Saison schon auszeichnen, wurden angeführt von einem überragenden Kevin Yebo, der 33 Punkte in nur 21 Minuten auflegt. 5 von 5 Dreiern wirft, das war schon stattlich. Ja, die Niners, ein absolutes Spitzenteam in der Liga, untermauern ihre Ansprüche auch in Richtung Platz 1 nach der Hauptrunde. Das wird vermutlich auf einen Zweikampf mit den Bayern hinauslaufen. Die Bamberg Baskets, die haben ja nach diesen letzten Erfolgen ein bisschen rangeschnuppert wieder an diesen 10. Platz, sind jetzt trotz der Niederlage nur einen Sieg hinter den Basketball-Löwen Braunschweig, haben jetzt eine gute Möglichkeit, diesen guten Trend der letzten Wochen fortzusetzen und vielleicht doch noch in die Play-Ins reinzuschnuppern.
Ich würde mal an der Stelle ganz gerne ganz kurz den Two-Minute-Drill etwas aufweichen für eine Diskussion, die ich an der Stelle aufmachen möchte, die gar nicht auf unserem Skript steht. Ist Kevin Yebo für dich ein MVP-Kandidat?
Oh, ja, man muss ihn zumindest in die erweiterte Auswahl nehmen. Aber ich glaube, in der Chemnitzer Mannschaft spielt kein MVP.
Okay. Spannend,
weil
warum
diese Mannschaft,
nicht?
Weil diese Mannschaft in der Breite so gut ist. Ich glaube auch, sie würde extrem gut funktionieren, wenn Kevin Yebo jetzt 3, 4, 5 Spiele verletzt ausfallen würde. Das haben wir auch schon gesehen, als Leistungsträger ausgefallen sind. Ich tue mich extrem schwer, einen MVP aus dieser Mannschaft zu wählen. Da ist die Andrew Lansdowne, der ohne Zweifel ein Top-Leader ist. Mit Wes Van Beck haben sie einen super Schützen. Jeff Garrett, vielleicht der am unterbewertetste Spieler in dieser Mannschaft, underrated player, wie der Ami vielleicht sagen würde, extrem solide, extrem physisch, guter Rebounder, guter Freiwurfschütze, ja, und Kevin Yebo spielt die Saison seiner Karriere, keine Frage, ob es zum MVP reichen würde, ich weiß es nicht.
Ja, mir kommt da noch ein bisschen zu kurz in dieser MVP-Diskussion, den Ansatz von dir verstehe ich, dass er vielleicht nicht den Wert hat, wie jetzt beispielsweise Tommy Cusy für seine Mannschaft. Allerdings spielt Chemnitz auch um die Tabellenführung und nicht in Anführungsstrichen nur um die Playoffs oder die Play-Ins. Und ist da ein herausragender Spieler. In dem Spiel nochmal untermauert, was ein brutal guter Spieler er ist. Hat übrigens in der Liga eine 67-prozentige Field-Goal-Quote. Von der Dreierlinie trifft er über 50% bei 1,5 Versuchen. Das ist nicht High Volume, aber das zeigt, dass er da eine gute Wurfauswahl hat. Aus dem Zweierbereich trifft er fast 71% von seinen 6,4 Würfen. Insgesamt, finde ich, stimmt halt bei ihm die Mischung aus Inside-Game, Outside-Game, aus Schnelligkeit, Athletik, Kraft, sich aber selbst auch zurücknehmen zu können im Sinne der Mannschaft und dazu aber trotzdem brutale Zahlen zu liefern. Mittlerweile 17,3 Punkte im Schnitt bei 5,6 Rebounds, die er abliefert. Das sind für mich Zahlen, mit denen du auf jeden Fall im MVP-Rennen mit dabei sein musst. Und alleine aus dem Grund, dass schon lange kein Deutscher mehr MVP wurde in der BBL, finde ich, muss man ihn in die sehr, nicht nur in die engere, sondern in die sehr enge Auswahl der MVP-Wahl nehmen, aus meiner Sicht.
Ja, vor allem legt er diese Zahlen in nur 22 Minuten im Schnitt auf.
Ja.
Und wenn man das auf 40 Minuten hochrechnet, ist er wahrscheinlich der effektivste Akteur der gesamten Liga oder auch der beste Scorer der ganzen Liga, wenn man das eben auf die Spielzeit runterbricht. In meinem aktuellen MVP-Power-Ranking habe ich ihn aber trotzdem nicht ganz vorne. Da habe ich mittlerweile Otis Livingston auf der 1. Der hat für mich Tommy Cusi abgelöst, weil Würzburg wirklich so unfassbar konstant gut spielt und Otis Livingston da einen riesigen Anteil hat. Und der Wert für die Mannschaft von Otis Livingston ist für mich größer als der Wert von Kevin Yebo für die Niners Chemnitz. Was das überhaupt nicht schmälern soll, diese Leistung. Aber wenn du Livingston aus der Würzburger Mannschaft rausnimmst, glaube ich, tut das denen deutlich mehr weh, als wenn Kevin Yebo in der Chemnitzer Mannschaft fehlen würde. Ist immer so ein MVP-Ansatz. Sind die beiden die besten Spieler der Liga? Wahrscheinlich beide nicht. Definitionssache. Was ist für dich der MVP?
Du meinst jetzt namentlich oder was der ausschlaggebende Faktor ist?
Was der Faktor ist? Was macht den Spieler zum MVP? Ist es der Wert? Ist es die individuelle Fähigkeit? Ist es vielleicht beides? So eine Mischung?
Genau, eine Mischung plus sagen. In diese Mischung muss auch noch rein der mannschaftliche Erfolg. Weil wenn ich jetzt Javon Jackson beispielsweise bei Tübingen, wenn die irgendwie mit, jetzt mal in Anführungsstrichen, Ach und Krach den Klassenerhalt schaffen und Javon Jackson ist irgendwie Topscorer, dann ist das für mich ein mannschaftlicher Erfolg, ja, aber lang kein so großer mannschaftlicher Erfolg, wie wenn Chemnitz tatsächlich die Hauptrunde auf Platz 1 abschließen würde. Oder wenn Würzburg auf Platz 3 noch vorrücken würde oder so. Ich weiß auch nicht, welcher mannschaftliche Erfolg größer zu bewerten ist, wenn es denn Chemnitz auf Platz 1 schaffen sollte, ob das der ist oder ob die Würzburger, wenn sie auf Platz 4 landen, der größere sportliche, mannschaftliche Erfolg in der Hauptrunde wäre. Finde ich schwer abzuwägen. Es ist halt diese pure Effektivität, finde ich, die so ein MVP auf jeden Fall ausmacht, dass du erstmal kontinuierlich lieferst und dann auch in einer Art und Weise, dass du hohe Trefferquoten hast, dass du in vielen Situationen scoren kannst, aber auch defensiv ein entscheidender Faktor bist. Und da finde ich, ist Kevin Yebo vielleicht dann nochmal ein bisschen größerer Faktor defensiv, als es Otis Livingston ist. Der passt sehr gut in dieses Defensivkonstrukt von Würzburg rein. Allerdings glaube ich, dass ohne Yebo bei den Chemnitzern die Rotation viel dünner wäre von Spielern, die gut switchen können beispielsweise. Und das ist eine Sache, die bei den Chemnitzern hervorsticht.
Absolut. Ja, es gibt für beide Spieler
ja
Argumente. Aktuell sind sie sicher beides heiße Kandidaten. Aber wenn man sich die Zahlen von Otis Livingston mal zu Gemüte führt, über die ganze Saison gesehen, wenn ich das richtig überschlagen habe, gab es in 5 von 24 Spielen hat er nicht 17 Punkte gemacht, sondern weniger. Sonst in jedem Spiel 17 oder mehr. Das ist schon beeindruckend. Dieses 42-Punkte-Spiel gegen Tübingen, jetzt wieder 30 gegen Hamburg. Puh. Also der Mann, der passt da schon extrem gut rein. Verdient, glaube ich, hätten es beide Spieler. Mir persönlich ist der BBL-MVP verhältnismäßig egal. für die Karrieren der Spieler mag das ein Riesenboost sein.
Nee, eben nicht.
Oder auch nicht. Haben die letzten Jahre bewiesen,
genau, wo Parker, ganz
Jackson,
genau.
Cartwright und Co. gelandet sind. TJ Shorts ist vielleicht ein anderes Beispiel. Also das muss keine Garantie sein, dass dann die Karriere durch die Decke geht. Verdient hätten sie es beide. Aber vielleicht sollten wir die Kurve kratzen,
Stacki. Ja, sollten wir.
Und denn zwar, wir haben noch das Montagabendspiel.
Exakt,
das war
genau.
Nämlich auch.
Darauf haben wir extra noch gewartet, weil es so ein gutes Spiel war. Es war schon vielversprechend und es hat gehalten, was es versprochen hat, Robert.
Ja, Vechta setzt nochmal zur wirklichen Aufholjagd im letzten Viertel an und gewinnt zu Hause gegen den deutschen Meister aus Ulm 86-81. Auch das für die Tabelle ein ungemein wichtiger Sieg, weil wir thematisieren das fast Woche für Woche. Dieses Tabellenmittelfeld im vorderen Drittel von Platz 3 Berlin, 16 Siege, gut, die haben ein paar Spieler weniger, bis Platz 8 Bonn, 14 Siege. Das ist so unfassbar eng. Und da wir diesen neuen Modus jetzt haben mit diesen Play-Ins, kannst du eben nicht sagen, naja, okay, Siebter werden wir schon werden oder Achter. Da bist du ja noch nicht mal sicher in den Playoffs. Also das ist schon richtig, richtig knapp. Und Vechta schiebt sich durch diesen Erfolg auf Rang 5 vor und distanziert beispielsweise den deutschen Meister aus Ulm gleich mal ein Stück weit. Nicht viel, aber in so einer engen Konstellation zählt wirklich jeder Sieg und jeder direkte Vergleich auch.
Ja, und das wollte ich gerade sagen. Also sie distanzieren die Ulmer schon ganz gut, weil sie jetzt einen Sieg vor ihnen sind plus den direkten Vergleich gewonnen haben. Also Ulm fehlen aktuell 2 Siege auf Vechta, um die da überholen zu können. Dazu auch nochmal, in diese Play-Ins willst du nicht reingehen. Vor allem jetzt Hamburg aktuell noch mit 2 Spielen weniger als der Rest. Wenn sie die beiden gewinnen, dann sind sie auch bei 14 übrigens. Dann sind sie nämlich auf der 9 mit 14 Siegen. Und ich glaube, du hast auch echt gar keinen Bock, gegen beispielsweise die Basketball-Löwen Braunschweig zu spielen. Das ist eine Mannschaft, die sind brutal giftig, die haben richtig Bock, die sind schnell athletisch, die können zupacken. Das hat man jetzt auch gesehen im Spiel gegen Ludwigsburg. War jetzt auch kein versprochener Sieg für die Ludwigsburger, sondern die Braunschweiger sind da hinterhergekommen und das war ein knappes Ding. Und das gab's schon mehrfach in dieser Saison. Die Braunschweiger haben schon große Siege errungen. Und wenn es da dumm aussieht für dich, dann spielst du gegen Braunschweig in den Play-Ins. Und dann kann es aber ganz schön schnell sein, dass du aus einer ordentlichen Vorrunde oder Hauptrunde, die du gespielt hast, mit Platz 7 oder 8, dann am Schluss noch rauskippst und nicht in die Playoffs kommst. Okay, lass uns da noch ganz kurz abschließend festhalten, die Topscorer oder die Topspieler, Joschka Ferner mit 17 Punkten wieder gegen Ulm, auch Tommy Cusey mit 14, 5 und 6 und auf der anderen Seite bei Ulm Trevin Williams mit einem dicken Double-Double aus 16 und 14, LJ Figueroa auch mit 16 Punkten, am Schluss aber Vechta im letzten Viertel einen minus 10 Rückstand dann noch umgebogen. So.
Vielleicht ein ganz gutes Bewerbungsschreiben ja vom Vechter Headcoach, der sich ja offiziell verabschiedet hat für ein mögliches Engagement beim aktuellen deutschen Meister in Ulm.
Ja, da stehen die Karten sehr gut, wie wir hören, dass Ty Harrelson der neue an der Seitenlinie von Ratiopharm Ulm werden soll. Dazu dann vielleicht in den nächsten Tagen noch etwas mehr. Dann haben wir quasi das können wir dann auch mal ausführlicher besprechen, wenn das denn von beiden Vereinen dann auch offiziell verkündet wurde. Aber dann haben wir jetzt, um diesen Spieltag rund zu machen, noch für euch
die Big Starting Five.
So, Robert, mit wem gehen wir?
Ja, über Otis Livingston haben wir schon gesprochen. 30 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists. Was soll man sagen? Er startet auf der 1. Dejour Bui aus Ludwigsburg assistiert ihm so ein bisschen. Er ist eigentlich auch ein Point Guard, muss aber auf die 2 ausweichen, hat 27 Punkte gemacht. Effektivster Mann beim Sieg der Riesen gegen Braunschweig. Auf der 3 haben wir uns entschieden für Nick Weiler-Babb, der zwar den Bayern ganz häufig den Ball gebracht hat und auf der 1 gespielt hat, war aber in der zweiten Halbzeit der Mann, der das Spiel gedreht hat. Eben nach 0 Minuten in Halbzeit 1 eine 14er Effektivität aufgelegt und ein plus 19 allein in dieser zweiten Halbzeit. Er spielt neben Elijah Giles von den MLP Academics Heidelberg. War ein enges Rennen zwischen den beiden Heidelberger Big Men. Wir haben uns dann für den Power Forward Giles entschieden, 20 und 7, weil auf der 5 eben, wir haben es gerade thematisiert, Kevin Yebo mit 33 Punkten Gesetzt ist, er macht die Starting Five rund Livingston, Bowie, Weiler, Babb, Childs und Kevin Yebo.
Also das unsere Starting Five des Spieltages. Und damit können wir dann rübergehen zur nächsten Begegnung. Wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass im Frauenbasketball ein Highlight der Saison auf dem Programm stand, nämlich das Top Four in St. Louis. Und das ist so gelaufen, dass der große Favorit Alba Berlin im Halbfinale einfach nicht treffen konnte und sich damit sehr schwer getan hat, am Schluss auch ausgeschieden ist in diesem Halbfinale gegen Hannover mit 46-73, also da eine richtige Packung auch kassiert hat. Die Hannoveranerinnen sind dann weitergegangen und haben am Schluss dann in einer engen Crunch-Time gegen Nördlingen gewonnen, die sich davor gegen die Gastgeber aus St. Louis durchgesetzt haben. Über den Back-to-Back-Erfolg haben wir gesprochen mit Sydney Parsons, die am Sonntag sehr spät ins Bett gekommen ist nach der Feier und der Heimfahrt da im Pokal und dann aber am Montag schon für uns am Start war und uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Sehr, sehr cool. Sie ist der Coach von den Hannoveranerinnen, die Back-to-Back den Pokal gewonnen haben. Darüber haben wir natürlich mit ihr gesprochen, wie das ist, ob das erste oder das zweite Mal schöner ist, wenn man den Pokal gewinnt bei Back-to-Back. Und wir haben natürlich auch mit ihr drüber gesprochen. Sie ist ja Co-Trainerin beim DBB, bei der Frauennationalmannschaft, auf was sie sich bei Olympia am meisten freut und wie da auch die Auslosung in ihren Augen aussieht, die ja dann, wenn ihr die Folge hört, am Dienstagabend stattfinden wird. Also hier ist das Interview mit der Pokalsieger-Trainerin. Hier ist Sydney Parsons für euch.
Das Big Spotlight.
Sydney, ihr seid Back-to-Back-Pokalsiegerinnen des DBBL-Pokales. Was ist schöner, der erste oder der zweite Titel?
Ach, das erste Titel war besonders, weil das das erste Mal in Geschichte war für TK Hannover. Und das war auch hier um die Ecke in Osnabrück. Und wir haben mit unseren Fans, Familien, Freundinnen gefeiert. Ich glaube, das war sehr besonders. Aber das Gefühl dieses Jahr, wir haben nicht das einfachste Jahr bisher gehabt. Viele Sachen außerhalb, die Spielerinnen gar nicht kontrollieren können. Mit Verletzungen, mit Krankheiten, alles. Und ich glaube, in der Kabine haben wir das auch gesagt, das Gefühl war geil. Also alle Spielerinnen haben was geliefert in dem ersten Spiel gegen Alba. Das hat man gesehen. Und das war so ein geiles Gefühl. Und dann direkt am nächsten Tag mit der Mannschaft das zu genießen. Und ja, das war einfach so stolz, Teamgefühl. Es war beide sehr unterschiedliche Gefühle. Aber ja, beide hat sich super angefühlt.
Das kann ich mir vorstellen. Gerade Alba am letzten Spieltag noch auf Platz 1 geklettert. Dadurch natürlich der große Favorit gewesen. Ihr habt es ihnen aber in der Saison schon zweimal richtig schwer gemacht. Liegt euch Alba Berlin besonders gut, würdest du sagen?
Ja, Alba ist ein super taffer Gegner. Man sieht, das Konzept läuft super dort. In Alba zu spielen ist Wahnsinn. Und das ist ein super Gefühl. Das muss meiner Meinung nach auch der Ziel sein in der Bundesliga, dass mit so viel Fans, so viel Leidenschaft bei jedem Spiel gespielt wird. Und das schätzen wir sehr, sehr hoch. Aber Berlin insgesamt als Mannschaft ist super aufgesetzt. Die haben ein super Konzept dort. Und das erste Spiel bei uns in Hannover war auch sehr eng. Wir haben nur gedacht, okay, jetzt mein Pokal. Es ist ausgeglichen 0-0. Die haben Fans mitgebracht. Das war auch ein Faktor. Aber wir haben einfach die ganze Woche voll Fokus auf Vorbereitung gehabt. Und ja, die Spielerinnen, die waren locked in. Also das hat man auf jeden Fall gesehen.
Was war der entscheidende Faktor in diesem Halbfinale, dass ihr Alba vor allem, ich glaube, sogar unter 50 Punkten gehalten habt?
Ja, wir haben eigentlich das ein bisschen geswitcht. Also bei den ersten zwei Spielen haben wir gedacht, dass wir so hart auf unsere Defense konzentrieren. Und wir haben Scouting gemacht, wir haben ganz genau gewusst, wie wir verteidigen wollen. Aber wir haben eher das Fokus auf unsere Offense gelegt. Und das hat deutlich besser geholfen. Und wir haben genau so Probleme gesagt, okay, hier ist was problematisch sein könnte mit dem Verteidigungsart von Berlin. Und hier sind die Lösungen und dann drei Lösungen angeboten. Und das war so in drei verschiedene Gruppen. Und ja, ich glaube, es hat die Mannschaft unter der Woche ganz gut geholfen zu vorbereiten. Und in dem Spiel hat man das auch ganz gut sehen können. So, hier ist den Fokus, hier ist ein Problem, hier ist die Lösung, findet einen Weg. Und das hat super geklappt, meiner Meinung.
Ja, ihr habt Alba richtig weggeputzt sogar, habt ihn eine ordentliche Klatsche da verpasst für so ein Halbfinale, vor allem gegen den Tabellenersten. Dann ging es weiter ins Pokalfinale. Wie hältst du deine Mannschaft da accountable? Du sagst irgendwie, wir haben die Favoriten jetzt weggehauen. Es kann ja auch sein, dass dann so ein Leistungstief kommt, weil man denkt, okay, die nächsten, die hole ich mir sowieso. Wie hast du sie dran gehalten?
Ja, wir haben das komplett Fokus auf Berlin gelegt, die ganze Woche. Wir haben über keine andere Mannschaft gesprochen, nur auf gegen Alba. Und direkt nach dem Spiel haben wir das auch genossen, das Sieg. Wir waren sehr stolz. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sofort ausschalten und jetzt auf Nördlingen konzentrieren. Und ich habe bis um 2 Uhr nachts gearbeitet, das Film zu schneiden und die Mannschaft zu vorbereiten. Die sind alle vor ins Bett gegangen. Unser Physio war da, die hatten eine Behandlung gehabt. Die haben das ganz gut hinbekommen. Und am nächsten Morgen nach Frühstück haben wir mit unserer Vorbereitung sofort angefangen. Und wir haben das ein bisschen getrennt. So erstmal, hier sind die Faktoren von Nördlingen. Und wir kennen Nördlingen schon. Die sind auch ein super taffer Gegner. Wie gehen wir mit diese 3 Situations vor? Und dann die Mannschaft hat so 1/2 Stunde Zeit, miteinander zu sprechen und irgendwas zu präsentieren, wie die genau in unser Scouting reingehen wollten. Und dann haben wir das per Videoanalyse gemacht. Und ja, also wir haben innerhalb von 60 Minuten unsere Gameplan gesetzt und alle, also das ganze Fokus war da. Und aus Motivation haben unser Assistant Coach auch ein schönes Video zusammengeschnitten von 10 Sekunden Clips von Familie, Freundinnen, von unserem Management, von allen Spielerinnen. Und das war ganz schön. Und ich glaube, das hat das Motivation sehr hochgesetzt für das Spiel.
Ja, das klingt mega gut. Und am Schluss hat es dann gereicht. Vor allem in der Crunch-Time ist deine Mannschaft nervenstark geblieben. Warum? Ist das was, was euch als Team auszeichnet? Ist das was, was ihr das erste Mal durchlebt habt in dieser Saison? Oder hattet ihr da schon genug Situationen und genug erfahrene Spielerinnen, die das einfach schon wissen, wie man dann reagieren muss?
Ja, wir haben die ganze Saison enge Spiele gehabt. Wir haben das erste Spiel gegen Kiltern mit 1 Punkt verloren und dann 2 Spiele weiter mit 1 Punkt gewonnen gegen Berlin. Das war immer ab und zu der Fall in der Saison und wir haben immer daraus was gelernt. Filmanalyse direkt nach dem Spiel gemacht. Hey, was ist gut gelaufen? Was hätten wir besser machen können? Und wie werden wir nächstes Mal mit diesem Situation besser klarkommen? Und wir haben so viele 10 dieses Jahr gehabt. Ich glaube, es hat uns wahnsinnig viel geholfen. Aber wir trainieren das auch im Training. Wir machen 2-mal der Woche End-of-Game-Situations im Training. So, hey, hier ist der Fall. Wir sind mit 3 hinten, wir sind mit 3 vorne. Was ist unsere Taktik? Wie gehen wir um? Und entweder klappt das oder klappt das nicht. Und dann man hofft bei dem Spiel, dass es klappt. Ich hab eigentlich jetzt entschieden, in dem Spiel kein Auszeit zu nehmen. Und das ist normalerweise komplett anders von was ich machen würde. Ich habe noch 2 Auszeiten gehabt mit 45 Sekunden Einwurf und normalerweise würde ich sofort eine Auszeit nehmen und System malen. Wir haben ein paar Optionen und dann hoffen, dass wir punkten. Aber in dem Moment habe ich gedacht, hey, wenn ich das Spiel nochmal zu breche und die Kontrolle von dem Spielerin wegnehmen, dann entweder klappt das oder klappt das nicht. Und ich wollte in dem Moment sagen, bei der letzten Minute, das sollte in den Händen von den Spielerinnen laufen. Und zum Glück hat das geklappt. Wir haben gepunktet bei dem letzten Sideline Out of Bounds. Und wir reden immer über Stops, 3 Stops in a row. Und wir haben 3 Stops in Folge gehabt und auch 3-mal gepunktet. Und es war ein Risiko auf jeden Fall. Aber ich habe die Spielerinnen in dem Moment vertraut. Und das haben die zurückgegeben.
Du bist ja selbst auch lange Spielerin gewesen, hast da deine Fußspuren in Basketball-Deutschland auch hinterlassen. Hättest du dir das selbst als Spielerin auch gewünscht? Hattest du so ein Flashback als Spielerin, dass du gesagt hättest, jetzt hätte ich selber entschieden, ich brauche die Trainerin nicht?
Ja, nicht so, aber wir haben ein super Verhältnis, unsere Aufbaus, Dara, Laura und ich. Und es ist immer so Give-and-take Relationship mit uns. Und manchmal ist es so, dass ich wirklich die Kontrolle zu mir ziehe und dann manchmal die Kontrolle an den beiden geben. Und wie gesagt, manchmal klappt das. Manchmal wollen die ein bisschen mehr von mir. Es war ein Moment in dem Spiel. Ich habe irgendwas gesagt, so, hey, wir sollen das und das und das machen. Und Laura hat mir einmal angeschaut und war so, hey, wir können auch diese andere System laufen. Was hältst du davon? Ich war so, ja, mega, mach das. Und wir haben 2-mal in Folge gepunktet. Und ich glaube, in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, so, ja, also die haben das im Griff. Es hat nicht super funktioniert, das ganze Spiel. Aber in den letzten Minuten, ich habe wirklich den Vertrauen an die Spielerin gehabt. Ich als Aufbau habe auch immer das gleiche Verhältnis mit meinem Coach gehabt. Manchmal will ich ein bisschen mehr, manchmal will ich die Kontrolle. Und in diesem Moment habe ich einfach gespürt, dass Laura und Dara das Spiel in Kontrolle noch hatten.
Ja, also Spielerin-Trainerinnen-Verhältnis da, was euch dann auch schlussendlich mit zum Titel geführt hat. Du hast, wie gesagt, schon größere Fußspuren als Spielerin hinterlassen, hast den nächsten Titel jetzt als Trainerin gewonnen. Wie wichtig ist es denn, in so einer Trainerkarriere Titel zu gewinnen, für dich persönlich auch?
Ach, für mich persönlich ist es immer schön. Also das, wir setzen immer Ziele vor jeder Saison. Und wir haben diese Saison nochmal Ziele gesetzt und ein wichtiger Ziel von den Spielerinnen von unserer Mannschaft war nochmal eine Medaille zu gewinnen. Und du hast dann so drei Sachen, okay, wir wollten nochmal Erste oder Zweite während dieser Saison, das hat nicht geklappt, wir sind Dritte geworden, wir sind trotzdem sehr stolz mit den ganzen Verletzungen und alles, was wir hatten. Aber das ist immer so, das hängt noch ein bisschen. Aber wenn man dann bei dem Pokal noch eine Medaille gewinnen kann, das ist so ein super Gefühl. Man hat schon eine Sache gereicht diese Saison und jetzt ist alles nochmal on top. Also für mich selber als Coach, die Medaillen hängen irgendwo. Ich hänge immer die Bilder auf, die sind immer schön nochmal anzuschauen. Aber für mich ist es eher wichtiger, dass es die Mannschaft das ja Selbstbewusstsein gibt und diese Selbstbildung gibt und sagt, hey, ihr habt was super geschafft bisher. Lass uns auch ein bisschen mehr was rausholen von dieser Saison. Aber als Coach ist es einfach ein super Gefühl, dass wir unsere Arbeit getan haben und dafür gelohnt waren. Aber wir wissen, dass wir noch mehr holen können.
Mhm. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Du als Co-Trainerin hast auch sehr gute Erfahrungen gemacht beim DBB, vor allem jetzt in Brasilien zuletzt. Was hat dir das auch als Trainerin nochmal für einen Schub gegeben, für Erkenntnisse gegeben, für deine alltägliche Arbeit?
Ja, ich habe für jetzt drei unterschiedliche A-Kader-Coaches gearbeitet oder mitgearbeitet und ja, auch Imre sitzt ja zum Beispiel, Stefan Minak von der DBB, auch bei meinen Jugendmannschaften und ich habe so viel von jedem Coach gelernt, von Imre, von Stefan, bei der U-Mannschaften, die haben ja wahnsinn viel gegeben, gezeigt und ja, das könnte ich als Head Coach immer nutzen, beim A-Kader jetzt unter Paddy, unter Walt und jetzt unter Lisa. Ich habe von den drei so viel gelernt, drei komplett unterschiedliche Arten und auch durch jede Situation. Also wir haben so viel gewachsen als Mannschaft die letzten 6 Jahre bei dem A-Kader und das ist auch super zu sehen, auch wie die Spielerinnen sich entwickeln, egal ob die in Deutschland spielen oder Euroleague, Eurocup, WNBA. Ich kenne die Spielerinnen auch seit die ganz jung waren oder ich habe gegen ein paar Spielerinnen auch gespielt. Und ich bin einfach so stolz, dass ich dabei sein kann von dem ganzen Weg, bis was wir bisher geschafft haben. Aber von den Coaches, jetzt vor allem jetzt bei Lisa, wie sie einfach mit dem ganzen Situation gegangen ist und wie sie mit Stress umgeht. Ja, und auch mit dem anderen Assistant Coaches zu arbeiten, Claire Meadows, Anne Marie, Connor. Ich lerne einfach jeden Tag bei dem. Wir kriegen auch sehr viel Verantwortungen. Und wir arbeiten sehr, sehr hart, aber jetzt das ganze Chemie, wie man Mannschaften führen kann. Ich bin einfach stolz, jedes Jahr einen neuen Schritt weiterzukommen mit der Nationalmannschaft. Es ist eine Wahnsinn-Erfahrung. Und ja, ich habe auch, wie gesagt, einfach so viel gelernt von allen Coaches, allen Spielerinnen und bin mega stolz, dabei zu sein.
Bei den Spielerinnen steht es ja noch so ein bisschen in den Sternen, wer dabei ist bei Olympia. Der Kader wird erst noch letztendlich nominiert. Bist du denn als Co-Trainerin auch mit dabei?
Ja, ich arbeite jetzt jede Woche, gefühlt jeden zweiten Tag mit Lisa und auch mit Susan, unserer Manager, unsere Testspiele zu organisieren, unsere Plan über den Sommer zu setzen. Wir werden in ein paar Wochen nochmal über den Kader sprechen. Aber ja, es war auch von November auf Februar haben wir uns als Coaching-Staff, als Mannschaft, als allgemeiner Staff auch jede Woche getroffen und das läuft immer noch. Also wir haben Brasilien geschafft, das OQT, eine Woche gefüllt, wo wir dann nochmal wirklich auf unsere Saison konzentrieren mussten und schon seit der letzten Monat sind wir fast jeden zweiten oder dritten Tag ins Gespräch mit den Sachen zu organisieren. Also das Orga läuft schon behind the scenes. Aber Lisa hat auch das Pokal angeschaut und auch die Spielerinnen haben geschrieben und uns gratuliert. Also man hat das Gefühl, dass wir nur so jede 3 Monate einander sehen und Wettbewerbe für die Nationalmannschaft haben. Aber es ist auch das Gefühl, dass wir jede Woche miteinander trotzdem arbeiten.
Ja, Svenja Brunkhorst hat uns hier im Interview vor dem OQT schon mal erzählt, was ihr da so macht, montagabends euch immer trefft und dann von der Teamchemie über Taktisches dann alles geklärt wird, über alle Zeitzonen hinweg. Das ist auch eine Art und Weise zu arbeiten. Wen würdest du dir denn wünschen bei der Pokal, bei der Auslösung für die Olympischen Spiele? Ist ja am Dienstagabend.
Genau, also wir haben jetzt unsere Pots bekommen und es sind 4 Pots. Wir sind wegen unserer World Ranking in Pot 4. Also das heißt, man muss eine Mannschaft von den Top 3 Pots aussuchen und es ist schon schwieriger. Also in einer Gruppe steht China, USA, Belgien. Ich kann nicht sagen, wer man lieber dagegen spielt. Wir haben schon Erfahrung gegen Belgien. Ja, ich glaube, es wird einfach eine andere Art gegen China zu spielen. Und das haben wir noch nicht bisher erlebt. Und ich glaube, bei dem Olympia, wir werden alles geben. Wir planen eine ganz gute Vorbereitung. Und ja, ich glaube, es wäre cool, wenn wir ein paar unterschiedliche Mannschaften kriegen, dass wir dann ja das andere so Spielart von Basketball auch erleben können und wie wir damit klarkommen.
Ja, also da wartet das nächste große Erlebnis auf dich und auf euch. Was da dann möglich ist, das können wir jetzt noch gar nicht klären. Das müssen wir dann vielleicht später im Jahr dann nochmal machen, wenn wir dich nochmal zu uns in den Podcast einladen und fragen, was ist denn möglich bei Olympia? Lass uns erstmal noch auf die DBBL Playoffs gucken, weil die gehen ja auch bald los, auch für dein Team. Ihr seid an 3 gesetzt, habt damit eine ganz gute Ausgangsposition, zumindest mal die erste Runde zu überstehen. Ab dann habt ihr kein Heimrecht mehr. Da haben sich die Playoff-Modi auch so ein bisschen geändert. Es wird jetzt Best of 5 gespielt auch. Was ist da von deinem Team zu erwarten? Was können wir von Hannover noch erwarten? Ja,
ja, es ist, wir sagen das immer, dass es so eine Ziel von uns ist und eine Ehre ist, beim Top 4 zu sein und vor allem Top 4 zu gewinnen. Und das war uns unbedingt wichtig, aber das ist auch taktisch irgendwas, der sehr schwierig ist. Zwei Mannschaften spielen auf das letzte Spiel für eine Medaille und es sind nochmal 4 Mannschaften, die jetzt noch 2 Wochen auf Vorbereitungszeit haben auf der nächsten Runde. Und das ist ein bisschen, müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Wir haben jetzt Rhythmus, wir haben 2 Spiele gespielt, wir haben positive Erlebnisse jetzt gehabt beim Top 4 und wir hoffen, dass das uns hilft bei den Playoffs, aber die Spielerinnen sind alle sehr müde. Unser Verein hat jetzt organisiert heute das Regeneration Day und wir haben noch Physio, sehr aktiv bei uns. Aber ja, der Belastung war sehr hoch. Wir mussten 12 Stunden hin und her fahren. Wir spielen am Freitag jetzt gegen Osnabrück und das letzte Spiel gegen Osnabrück war vorletzte Wochenende. 2 gewonnen.
Knapper Sieg, ja, genau. Ich habe nochmal geguckt, ja.
Genau, es ist niemals ein einfaches Spiel bei Osnabrück. Die sind super gecoacht, die sind eine super Mannschaft mit Friede Bühne. Und ja, es ist nie leicht, gegen dem zu spielen. Also wir erwarten einen sehr knappen Serien mit Osnabrück. Wir hoffen, dass wir mit dem Rhythmus reingehen können. Wir müssen mit der Müdigkeit ein bisschen jetzt die nächsten Tage schlau umgehen. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt alles dafür tun, dass wir super vorbereitet sind. Und ich glaube, die Mannschaften will auch einfach alles liefern. Wir freuen uns, nochmal vor unserer Heimcrowd zu spielen. Es war super, jetzt Top 4 zu gewinnen. Aber wir haben unsere Fans vermisst. Und wir wollen nochmal ein super Spiel liefern. 2 in Folge vor unsere Fans und hoffen, dass wir ja ein bisschen Schwung in den Playoffs reingehen können. Aber wir erwarten eine sehr gute vorbereitete Gegner und sehr, sehr harte Spiele vor uns.
Ja. Ja, dann danke erstmal für deine Zeit und für die Einblicke auch in den Pokalmodus und auch in die deutsche Nationalmannschaft. Viel Erfolg jetzt für den Rest der Saison und dann kommt ja noch Olympia. Dann hören wir uns vielleicht davor nochmal irgendwie. Danke dir.
Super, vielen Dank.
So viel also zum Frauenbasketball und zum Pokal dort. Und dann, Robert, haben wir jetzt noch eine ziemlich coole Sache, über die wir jetzt sprechen wollen. Ich freue mich schon wirklich richtig, richtig lange drauf. Habe mich neulich auch echt nochmal über die Erinnerungsmail von der FIBA gefreut. Die informiert uns Journalisten da regelmäßig, wenn da Auslosungen stattfinden oder neue Venues für irgendwelche Turniere bekannt werden. Und da fliegt man normalerweise so ein bisschen drüber, weil mir jetzt eigentlich meistens egal ist, wo das nächste 3x3 irgendwo in Chengdu in Hinterchina stattfindet. Aber diese Auslosung, die war mir nicht egal, denn es geht um die Auslosung für Olympia, fürs Basketballturnier, fürs olympische Basketballturnier und die findet am Dienstagabend statt.
Ja, und das wird extrem spannend, da wir sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ja die deutsche Nationalmannschaft im Rennen haben. Und ja, die Voraussetzungen sind ein bisschen unterschiedlich. Die Herren in Pot 1, im sogenannten ersten Lostopf, die Damen im vierten, dementsprechend schwer, ich will nicht das Wort einfach benutzen, könnten die Gruppen werden, denn vor allem bei den Männern gibt es, glaube ich, keine leichte Gruppe für die deutsche Mannschaft und bei den Damen sowieso nicht.
Ja, wir können es mal kurz durchgehen. An der Stelle kurzer Hinweis. Ihr könnt diese Auslosung live mitverfolgen. Sie findet in der Schweiz statt um 19 Uhr unserer Zeit und kann auf dem YouTube-Channel der FIBA, also einfach mal FIBA Basketball bei YouTube eingeben, dann findet ihr das Live-Event direkt 19 Uhr Dienstagabend. Da kriegt ihr dann die Auslosung live. Wir werden dann nächste Woche sicherlich auch nochmal drüber sprechen, wie es dann schlussendlich ausgegangen ist. Und ein paar Mannschaften kann man noch gar nicht näher bestimmen, zumindest bei den Männern. Bei den Frauen war es ja so, dass das vorolympische Qualifikationsturnier, über das auch Sydney Parsons da schon gprochen hat, das OQT, wie sie es genannt hat, das hat schon stattgefunden, einfach aus dem Grund, weil die WNBA ja im Sommer gespielt wird oder ab Ende April, Anfang Mai gespielt wird und dann da kein Platz mehr für dieses OQT war. Da finden die Männer-OQTs dann nach der eigentlichen Saison statt. Entsprechend sind die Frauen schon mit allen Teams besetzt. Bei den Männern gibt es noch so ein paar Fragezeichen, auf die wir jetzt auch genauer eingehen möchten. Insgesamt, wir können das ganz kurz erklären, wird es drei Gruppen, vier Mannschaften geben. Das gilt für die Männer und für die Frauen. Und von diesen drei Gruppen, von diesen drei Vierergruppen, kommen dann die zwei Besten jeweils weiter. Und dann zu diesen sechs, die dann weitergekommen sind, nochmal die zwei besten Drittplatzierten. Also man darf nur nicht Letzter werden in der Gruppe und muss sich unter den zwei besten Drittplatzierten befinden, mindestens, um dann reinzukommen in die nächste Runde, die dann da ist, das Viertelfinale. Wichtig hierbei, je besser die Platzierung ist, desto einfacher in Anführungsstrichen wird es später, weil es dann natürlich so läuft, dass die beiden Erstplatzierten oder zwei der drei Erstplatzierten dann natürlich auf zwei Drittplatzierte treffen und so weiter und so fort. Ja, das mal die Grundvoraussetzung. Die Spiele in der Vorrunde finden dann in Lille statt und dann ab der K.O.-Phase in Paris. Und Robert, dann lass uns doch mal ganz kurz durch die Pots sliden, die es da gibt. Es gibt nämlich vier verschiedene Pots. Die Grundvoraussetzung ist, dass ich glaube, minimal ein europäisches Team und maximal zwei europäische Teams bei den Männern in den Gruppen sind.
Genau so sieht's aus. Das heißt, wir haben keine freie Kombinierbarkeit aus diesen vier Töpfen, weil sonst wäre theoretisch auch eine komplette europäische Gruppe denkbar. Das wird nicht passieren. In Lostopf 1 haben wir die USA, Weltmeister Deutschland und den Sieger des Qualifikationsturniers, welches in Spanien in Valencia gespielt wird. Dort sind mit Sicherheit die gastgebenden Spanier favorisiert, wobei sie schon auch arge Konkurrenz haben von den Polen vor allem. Ich habe nicht im Kopf, in welchem Team die Bahamas antreten, aber die haben auch eine ganze Riege an NBA-Spielern. Aber ich denke, Spanien könnte gegebenenfalls in diesem Top 1 noch landen.
Ja, im spanischen vorolympischen Qualifikationsturnier insgesamt Spanien, Libanon, Angola, Finnland, Polen und die Bahamas. Der Gewinner dieser sechs ist dann quasi mit USA und Deutschland in Pot 1. Pot 2 ist dann Serbien, Australien und der Qualifikant aus der lettischen Gruppe, aus dem lettischen vorolympischen Qualifikationsturnier aus Riga. Wer ist da mit am Start und wer ist der Favorit aus deiner Sicht?
Ja, Georgien, Philippinen, Brasilien, Kamerun, Montenegro und die gastgebenden Letten, die ja, wie wir vor einigen Wochen schon thematisiert haben, das Team mit der höchsten Siegquote im Weltbasketball überhaupt sind, was die Nationalmannschaftsebene angeht. Daher denke ich, dass Luka Banki mit seinen Letten da gerne anknüpfen würde an die Leistung der Weltmeisterschaft und sich auch einen Platz bei Olympia sichern würde. Georgien immer unangenehm zu spielen, die Montenegriner ebenso. Ich glaube, das ist ein relativ ausgeglichenes Turnier. Die Brasilianer gewohnt stark. Sehr gespannt, wer hier sich durchsetzen wird.
Ja, damit also Pot 2 bestehend aus Serbien, Australien und eben dem Gewinner aus dieser Gruppe. Pot 3, da wird es dann auch nochmal spannend. Also nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was da für krasse Mannschaften mit dabei sind. Pot 3 besteht dann aus Kanada, Frankreich und dem noch zu bestimmenden Gegner aus der aus dem Qualifikationsturnier aus Puerto Rico.
Richtig, da spielt in San Juan, Mexiko, die Elfenbeinküste und Litauen in einer Gruppe, genauso wie Italien, die Gastgeber aus Puerto Rico und Bahrain. Also auch hier zwei europäische Schwergewichte mit dabei, Mexiko, die Elfenbeinküste. Ja, das ist schon ein Hammerpot, dieser Pot 3. Egal, wer da dazukommt, allein Kanada und Frankreich in diesen dritten Lostopf. Ja, zeigt, welche Qualität dieses olympische Turnier haben wird.
Und dann noch Litauen und Italien. Litauen oder Italien mit dazu. Gehen wir davon aus, dass die beiden da die Hauptrollen spielen werden. Ich glaube, man würde am allerliebsten alle vermeiden. Es geht wohl nicht ganz, alle zu vermeiden. So, und dann haben wir noch in Gruppe, beziehungsweise in Pot 4, liegt da noch Japan, der Südsudan, die sich als beste afrikanische Mannschaft bei der Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Das auch übrigens eine absolut basketballromantische Geschichte. Im Land Südsudan, das ja noch recht jung ist und aus Bürgerkriegsgründen da lange keine Basketballmannschaft gestellt hat. Dort gibt es keinen einzigen überdachten Basketballcourt. Da wird also nur draußen gespielt. Die hatten bis zum letzten Afrika-Cup, bei dem sie sich dann für die WM qualifiziert haben, nicht ein einziges Mal bei einem internationalen Turnier teilgenommen. Verbandspräsident ist dort Luol Deng, der das Ganze auf die Beine gestellt hat. Also das eine super coole Geschichte. Auch die Japaner haben wir schon mehrfach gehört. Basketball verrückt, die kennen wir dann noch von der Basketball-Weltmeisterschaft aus der Vorrunde. Und dann gibt's eben noch den dritten Kandidaten, der sich noch ergeben muss aus dem vorolympischen Qualifikationsturnier in Griechenland, Robert.
Ja, da werden die Griechen alles daran setzen, mit Vasilis Spanoulis an der Seitenlinie das Olympiaticket zu lesen. Aber sie haben schon harte Konkurrenz. Slowenien, Neuseeland, die Kroaten mit viel Qualität ausgestattet, Ägypten und die Domrep. Ein fast schon traditioneller Stolperstein für viele Nationen. Also auch ein sehr ausgeglichenes Quali-Turnier, glaube ich. Aber wenn man auf die Auslosung blickt, vielleicht könnte man sich ja wünschen für die deutsche Mannschaft Japan oder den Südsudan. Das wäre vielleicht in Anführungszeichen eines der wenigen etwas leichteren Lose, die man da bekommen könnte. Aber ansonsten ist von Hammergruppe bis zu, naja,
mega Hammergruppe
Light alles drin.
Aber wie gesagt, die Voraussetzungen ins Viertelfinale zu kommen sind natürlich auch nicht ganz schlecht, weil eben nur in Anführungsstrichen der Dritte auch noch weiterkommt, zumindest aus zwei von drei Gruppen. Also da die Chancen schon da, sich dann da zu qualifizieren. Wie es genau ausgehen wird, das seht ihr dann am Dienstagabend um 19 Uhr in der Auslosung. Und dann lass uns noch ganz kurz über die Frauen sprechen, denn auch da wird ausgelost, da aber Deutschland in Pot Nummer 4 unterwegs.
Genau, die deutschen Damen sind im vierten Topf mit Puerto Rico und Nigeria. Und sie bekommen jeweils einen Gegner zugelost aus den Töpfen 1 bis 3 nach den gleichen Regularien. Pot 1, wenig überraschend, die USA, China und Australien. Die Australierinnen haben wir ja auch schon kennenlernen dürfen. In Pot 2 Spanien, Kanada und Belgien. Und im dritten Lostopf Frankreich, Japan und die Serbinnen.
Ja, Belgien haben wir auch schon gesehen bei der letzten Eurobasket der Frauen, sind die Europameisterinnen geworden. Also der belgische Frauenbasketball ist gerade absolut on top. Und wenn du da, keine Ahnung, USA, Australien, eine von beiden, Belgien und Frankreich erwischt, dann hast du es natürlich auch nicht unbedingt leicht. Aber ich glaube, die Frauen sind erstmal mega froh, dass sie dabei sind und die gucken jetzt einfach, was geht in diesem olympischen Qualifikationsturnier. Wir haben das ja vorhin schon mal von Sydney Parsons auch kurz angerissen bekommen, dass das für die ein Riesenerlebnis ist und dass es erst der Beginn eines Zykluses ist, der da im Frauenbasketball sich über die nächsten Jahre extrem entwickeln wird, natürlich auch mit der Heim-EM-Gruppe und mit der kompletten Heim-WM dann 2026. So, also das die Olympia-Auslosung, die dann da stattfinden wird, Ich freue mich schon sehr drauf, werden wir dann im nächsten Podcast sicherlich auch nochmal für euch thematisieren. Und Olympia steht dann im Sommer natürlich bei uns hier im Fokus, wie ihr das gewohnt seid. Ja, Robert, dann brauchen wir nur noch zum Abschluss eine schöne Geschichte und die gibt's aus Frankfurt.
Ja, Qantas Robertson hängt jetzt neben Pascal Roller nicht in Person, sondern in Form seines Trikots unter dem Hallendach. Ja, ich glaube, mehr als verdient. Also Qantas Robertson, das Gesicht des Frankfurter Basketballs über ja, mehr als 10 Jahre hinweg. Er hat alles mitgemacht mit den Frankfurtern vom Triumph auf europäischer Ebene.
Meister.
Abstiegskampf, Meister. Also da war alles dabei. Qantas Robertson ist einfach ja ein Aushängeschild des Frankfurter Basketballs. Und umso schöner ist jetzt, dass die Nummer 23 in Frankfurt unterm Dach neben Pascal Roller hängen darf.
Das ist genauso. Am 9.10.2009 das erste Spiel, das erste BBL-Spiel für Frankfurt gemacht. 9.10.2009, Wahnsinn. Und das letzte 2023 dann, wie du es schon gesagt hast, dann mit dem Abstieg. Da war dann seine letzte Partie am 25.04. gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Insgesamt 479 Spiele und entsprechend hat er sich das mehr als verdient, dass sein Trikot jetzt dort oben hängt. Schöne Sache. Ich finde das sowieso immer cool, wenn die Clubs da ihre Legenden dann auch als Legenden leben. Und entsprechend ist das unsere Feel-Good-Story zum Abschluss. Gratulation an Tess Robertson. Gratulation auch an Frankfurt für diese lange Zusammenarbeit. Und ja, Robert, dann können wir nur noch hinweisen, das aktuelle Heft ist sehr lesenswert. Bei BIG zieht euch das unbedingt rein. Den Link packe ich euch nochmal in die Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da auf allen Podcatchern. Und zum allerletzten Abschluss noch der kurze Hinweis. Wir haben jetzt einen eigenen Instagram-Kanal vom Podcast. Da gerne mal vorbeikommen, ein Like da lassen. Da gibt's dann exklusive Infos, viele Zitate, viele Videos, die es da zu sehen gibt, die sich immer lohnen, gesehen zu werden. Ja, das war's dann. Macht's gut. Danke dir, Robert.
Ja, ich sag danke dir. Wir schicken Grüße über den großen Teich an unseren Kompagnon Ruppi und wir hoffen, dass wir ihn demnächst wieder dabei haben.
So machen wir's. Bis dahin, bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.